Am Nachmittag des 10. September 2020 passierte etwas noch nie Dagewesenes in der E-Sport-Szene, als die Organisation Cloud9 mit Alex McMeekin den ersten Spieler des neuen CSGO-Rosters bekannt machte und zum ersten Mal in der Geschichte des E-Sports als Tier-1-Organisation schwarz auf weiß festhielt, was sie ein Spieler in den nächsten 3 Jahren kosten würde. 1,65 Millionen US-Dollar. In einem Gespräch mit der Webseite HLTV erklärte der General Manager Henry G., er mache das aus einem einfachen Grund, um zu zeigen, was ein Top-E-Sportler heute wert sei.
So when I release my Alex's deal value, it gives you an idea of what he's worth and how an in-game leader his caliber should be paid, and that just scares people because it's such a large number. That's, trust me, that's what Alex is worth in today's market. In terms of an in-game leader, a world-class one that's been proven to be able to take a team to the top, that's what you're paying for.
In den 1,65 Millionen US-Dollar enthalten sind das Gehalt sowie die Ablösesumme an Team Vitality. Wie viel Geld Vitality genau bekommt und wie viel der Spieler, Alex, darüber wurde bei der Bekanntgabe diskutiert. Und auch ich frage mich schon seit einer ganzen Weile, wie viel verdient man eigentlich als E-Sportler? Willkommen zu Unmuted, dem Podcast für die Hintergründe aus der Welt des E-Sports. Ich bin Yannick Hannebohn und auf der anderen Seite Deutschlands, da sitzt
Kaspar von Au. Hallo! Ihr hört eine Produktion von WDR und Funk.
Vielleicht kennt ihr es, wenn ihr im Smalltalk erwähnt, dass euch E-Sports interessiert, dann fällt von der Gegenseite mit hoher Wahrscheinlichkeit diese eine Frage. Wie viel verdient man eigentlich als E-Sportler? Mir zumindest passiert das ständig und deswegen habe ich mich für diese Folge Unmuted auf die Suche nach Antworten gemacht.
Und wenn wir schon über Geld reden, Yannick, frage ich mich schon länger was anderes. Und zwar, wie bestimmen eigentlich die E-Sports-Orgas, was sie welchem Spieler zahlen? Also woran machen die den Marktwert fest? Weil im Gegensatz zum Fußball kenne ich zumindest jetzt keine Quelle, keine Internetseite, auf die ich gehen kann, um den Marktwert eines Spielers nachzuschauen.
Activated. Unmuted heute also über wie viel Pros verdienen. Kasper, würdest du in diesem Podcast verraten, wie viel Geld du verdienst?
Gute Frage, weil eigentlich habe ich überhaupt nicht so ein Problem damit, transparent zu sein und das jetzt irgendwie öffentlich zu sagen. Auf der anderen Seite fühle ich mich auch nicht so richtig wohl dabei, weil man macht es ja eigentlich nicht so, ne?
Genau, man macht es eigentlich nicht, ne? Also niemand macht es eigentlich gerne.
Ich weiß nicht warum, aber man redet nicht über Geld.
Nicht die beste Voraussetzung für diese Folge, weil im E-Sports ist es nämlich ganz ähnlich. Die wenigsten reden über die harten Zahlen. Und als dann die News von Henry G., also diesem Cloud9 General Manager, gedroppt wurde, war das schon deswegen bemerkenswert. Aber wer die Ankündigung über Alex genau gelesen hat, der hat eben auch bemerkt, dass die genauen Gehälter gar nicht genannt wurden. Wir hören nochmal Henry G. hier original im O-Ton, und zwar im Interview mit HLTV.
I was actually worried about the number looking too big. I feel we should round it down, if anything. People are going to think I'm inflating it. It's, for full clarification, it's his salary over 3 years and then his transfer fee from Vitality combined in one. His bonuses are separate.
Kleiner Jugendschutz-Fact, Counter-Strike ist übrigens ab 16 Jahren freigegeben.
Okay, also nochmal zum Mitschreiben. 1,65 Millionen US-Dollar, das ist nicht das Gehalt von Alex an sich, sondern es ist die Summe von erstens 3 Jahresgehältern plus die Ablöse an Vitality, von denen Alex quasi abgekauft wurde.
Aber wie hoch das Gehalt ist, kann man mittlerweile ja zumindest erspüren. Und zwar hat auch beim nächsten Spieler, der bei Cloud9 announced wurde, Henry G. es sich nicht lumpen lassen, die puren Gehälter zu veröffentlichen. $432.000 für 3 Jahre.
Nicht schlecht.
Das ist der Verdienst von Floppy, dem neuen Kollegen von Alex. Mhm. Das wären dann umgerechnet aufs Jahr 144.000 US-Dollar. Wenn man das jetzt nehmen würde, sagen würde, okay, alle verdienen so viel wie dieser eine Spieler, wie Floppy, dann würde so ein CSGO-Team Cloud9 720.000 Dollar im Jahr kosten. Nur die Gehälter. Da ist noch nicht Teamhaus drin, da ist noch nicht der Coach drin. Also 720.000 Dollar aufwärts. Was machen diese Zahlen mit dir, Kasper?
Also auf der einen Seite ist das natürlich verglichen mit irgendwelchen Fußballergehältern ein Witz, also das sind ja Peanuts. Auf der anderen Seite frage ich mich so ein bisschen, wo quasi das Geld dann wieder reinkommt. Also weil für so ein CSGO Major gibt es ja, was ist da so der Preispool üblicherweise?
1 Million US-Dollar.
Dann kriegst du ja als Sieger auch nicht alles, sondern du kriegst vielleicht so 500.000 US-Dollar. Also da fehlt ja noch richtig viel, was dann quasi über Sponsoren zum Beispiel wieder reinkommen muss oder über Trikotverkäufe. Aber ich schätze mal, der größte Brocken sind dann schon die Sponsorengelder, oder?
Absolut richtig. Das Marktforschungsinstitut Newzoo, die sich sehr im E-Sport breit gemacht haben, hat aufgeschlüsselt, inwiefern E-Sports-Teams Einnahmen generieren. Und da sind es tatsächlich 40% über Sponsorengehälter. Und dann kommen auch noch mal 20% durch Werbung. Jetzt mal gerundet natürlich. Wir sind auf jeden Fall mit den überschlagenen 720.000 US-Dollar bei der Spitze der Spitze, was E-Sports angeht. Also bei denen, die im Rampenlicht stehen und bei denen auch natürlich jedes Müh vertraglich festgehalten wird. Wie sieht's aber auf dem Weg dorthin aus? Wie schwer oder einfach kommt man eigentlich im E-Sport an das erste Gehalt? Das wollte ich wissen. Und deswegen habe ich mit einem gestandenen Rainbow Six-Profi gesprochen, und zwar Corey.
Das war damals auf einer 300-Euro-Basis, wovon wir jedoch nie was gesehen haben.
Das ist Lukas Corey Zwingmann. Der spielt Rainbow Six Siege für heute Team Rogue. Und vor 3 Jahren, also 2017, hätte er eigentlich sein erstes Gehalt bekommen müssen, erzählt er mir, und zwar von einer deutschen Orga. 2017 wird Lukas nämlich 18 und Rainbow Six ist ja erst ab 18 freigegeben. Und über Freunde kommt er zu einem Team mit dem Namen
My Revenge. Mir ging es damals ehrlich gesagt sogar weniger darum, dass es die erste Orga war, sondern darum, dass es das erste große deutsche Team war mit einem Namen.
Sagt mir gar nichts, aber gut.
Dir sagt's nicht, aber für ihn ist es schon ein großes Ding. Was man nämlich wissen muss, ist, dass Rainbow Six eSports zu diesem Zeitpunkt noch in den Kinderschuhen steckt, wie man so schön sagt. Die meisten Teams.
Ganz schreckliche Floskel, finde ich.
Ist quasi noch nicht auf der Landkarte der eSports-ZuschauerInnen.
Ist noch im Warm-up.
Ja, könnte man sagen. My Revenge bietet den deutschen Rookies, also Corys Team, eben die Möglichkeit, gegen Bezahlung in ihrem Team zu spielen. Und deswegen unterschreiben sie und fangen an, für My Revenge zu spielen, im Glauben, dass sie das Geld, die 300 Euro im Monat, schon bekommen würden, so sagt es Corey.
Das bedeutet, dass das so lief, dass wir für die 3 Monate lang gespielt haben und der CEO, mit dem wir das alles abgeschlossen haben, auch vertraglich abgeschlossen haben, da kam nur zurück, ja, ja, das kommt.
My Revenge spielt damals in der 2. Liga, qualifizieren sich sogar für die Playoffs, bei denen es um den Aufstieg in die höchste Division von Rainbow Six geht.
Die 2. Liga, wenn du Erster und Zweiter wirst, spielst du gegen den letzten und vorletzten Platz in der 1. Liga und gewinnst du dann gegen die, steigst du halt auf.
Und sie spielen damals gegen Team Vitality. Von dem Spiel, ich habe es nachgesehen, gibt es immer noch einen Ausschnitt, allerdings ist der leider auf Französisch. Ich spiele ihn hier kurz ein.
On arrive à faire le kill ici, mais le revenge de Dave, et c'est fini! C'est fini! Les My Revenge qui passent en Pro League!
Ja, gut. Ja, gut, sie haben es geschafft. Sie steigen als erstes deutsche Team in die erste Rainbow Six Siege Liga auf. Aber das Geld bleibt aus. Bist du irgendwann stutzig geworden? Und wenn ja, wann?
Nach dem 2. Monat, als es nicht gekommen ist, saßen wir dann schon da und haben uns gedacht: Okay, so langsam wäre schon cool, wenn die Versprechen mal erfüllt werden würden. Aber nachdem dann der 2. Monat auch rum war, haben wir es eigentlich aufgegeben. Besonders nachdem wir mit den Leuten ein bisschen mehr geredet haben, haben wir gemerkt, okay, gut, das hier können wir knicken.
Natürlich sind sie dann im Team so ein bisschen auch unsicher gewesen, wie sie sich verhalten sollen. Weil sie sind halt auch erst 18.
Und ja, wollte ich gerade sagen. Also das Selbstbewusstsein hätte ich damals mit 18, glaube ich, nicht gehabt.
Gleichzeitig sind halt 300 Euro auch nicht mega viel Kohle. Halt ein gutes Taschengeld. Aber halt schon irgendwie doof. So für ihn.
Naja, also sagen wir so, ich wohne in München wirklich sehr günstig in der WG für Münchner Verhältnisse Und ich könnte von den 300 Euro nicht meine Miete bezahlen.
3 Monate später jedenfalls trennen sich die Jungs von My Revenge und zwar ohne Vertragsauflösung, so erzählt es mir Corey. Mhm. Es gab auch keine E-Mail mehr oder habt ihr noch ein Grußwort hinterlassen oder den nochmal, keine Ahnung, Honig an die Türklinke geschmiert? Also wie seid ihr so auseinandergegangen? Habt ihr euch angeschwiegen oder wie war das?
Das war, also gegenüber der Organisation war das sehr viel Ruhe. Wir haben dann halt gesagt, okay gut, wenn ihr das nicht zahlen wollt, dann ist es halt wie es ist, ne? Aber dann gehen wir dann halt bald, weil die Season vorbei ist. Und dann meinten die so, okay gut, wenn es vorbei ist, dann ist es halt vorbei. Ist schade, dass wir uns trennen. Und da kam dann von uns so zurück, naja, wir würden ja bleiben, wenn ihr zahlt. Kam dann keine Antwort drauf. Und als wir dann gegangen sind auf Social Media zum Beispiel, sagt man natürlich nie, die Organisation hat uns nicht bezahlt, bla 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 bla, sondern du probierst erstmal nett dazu sein. Du probierst zu sagen, hier, leider trennen sich unsere Wege jetzt von My Revenge, aber wir suchen ja jetzt nach einer neuen Organisation. Und ja, so war das dann halt immer.
Gibt es den Tweet noch? Hast du den noch gespeichert?
Schon lange nicht mehr. Das alles, was mit My Revenge zu tun hat, ganz schnell weggemacht, sobald wir dann was anderes gefunden hatten oder sobald ich raus war. Ich weiß, dass einmal My Revenge ein neues Team aufgesammelt hat. Und dass das announced wurde und dass ich nur drunter geschrieben habe, dass sie vorsichtig sein sollen.
Ich habe auch My Revenge um eine Stellungnahme zu diesem Vorfall gebeten. In ihrer schriftlichen Stellungnahme schreiben sie, dass Ende 2017 nur 3 der 6 Spieler unter Vertrag gewesen seien. Corey selber soll nicht darunter gewesen sein, weil er wie 2 andere im Team den Vertrag nicht unterzeichnet habe. Der Geschäftsführer von My Revenge, Christian Heinrich, schreibt weiter, dass im Vertrag 75 bis 100 Euro pro Spieler ausgemacht gewesen seien, sie aber nicht das volle Gehalt gezahlt hätten, weil Vertragsinhalte seitens der Spieler nicht erfüllt worden seien. Zitat: Die 3 Spieler, die den Vertrag unterzeichnet haben, wurden im 1. Monat voll bezahlt, im weiteren Verlauf allerdings nur zu 50%, da die Spieler einige Vertragspunkte nicht erfüllt haben. Im Vertrag wurde erwähnt, dass bei Nichterfüllung der Punkte nicht gezahlt wird, dennoch haben wir den Spielern 50% des ausgemachten Gehalts gezahlt.
Zitat Ende. Das also die 2 unterschiedlichen Auffassungen von was damals passiert ist. Wir selbst können diese Situation natürlich nicht final beurteilen, logisch. Aber wer auch immer in dieser Auseinandersetzung Recht hat, öffentlich machen tut das natürlich niemand, weil niemand möchte der 2. Ligaspieler sein, der gegen seine eigene Orga schießt oder als schwierig gilt, um sich halt nicht zu verbauen.
Ich meine, ich weiß nicht, ob du da später noch in dieser Folge drauf eingehen willst, aber wir hatten ja erst vor einem, wie lange ist es her, einem halben Jahr diesen Fall von, ich glaube, das Frauenteam in League of Legends von, war es Beşiktaş Istanbul, die an die Öffentlichkeit gegangen sind, die auf Twitter Gesprächsverläufe gepostet haben und gesagt haben, hey, die zahlen uns seit Monaten die Gehälter nicht. Da weiß ich zum Beispiel auch nicht, wie das ausgegangen ist, ob die jemals ihr Geld gesehen haben. Aber
sie selbst haben gesagt, dass die Organisation ihnen 40.000 Euro schuldet und dass sie das Geld nie gesehen haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich befürchte mal eher nicht. Also es passiert einfach im E-Sport, es ist, scheint irgendwie nicht so ganz unüblich zu sein, dass die Orgas einfach ihr Geld nicht bezahlen. Also klar, man muss an dieser Stelle betonen, das sind wahrscheinlich hoffentlich sehr, sehr wenige schwarze Schafe. Das ist nicht die Regel und die Regel der, die meisten Orgas sind hoffentlich vertrauenswürdig und bezahlen ihre SpielerInnen.
Gleichzeitig natürlich auch ein guter Punkt, dass man darauf pochen sollte, dass die Verträge eingehalten werden und im Zweifel halt sich einen Anwalt zu nehmen. Was das dann am Ende bringt, weiß man nicht.
Ich möchte da nochmal, also ich finde das wirklich sowas von unter aller Sau. Du nutzt ja diese SpielerInnen und diese jungen Menschen einfach so schamlos aus. Du nutzt einfach aus, dass diese jungen Leute, die einen Traum haben in ihrem Spiel, in dem sie ja verdammt gut sind, in dem sie richtig gut spielen und vielleicht sogar zur Weltspitze gehören, dass die es unbedingt schaffen wollen, dass die den Durchbruch schaffen wollen. Mm. Das ist das eine, ja, dass du den Traum von denen irgendwie ausnutzt und sagst, ja, die wollen ja für uns spielen, so. Und das andere ist, dass du einfach deren Unerfahrenheit ausnutzt. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, mit 18, ich wäre da nicht von alleine drauf gekommen. Da hätte ich, glaube ich, meine Eltern im Hintergrund gebraucht, die mir gesagt hätten, Kasper, wenn du hier einen Vertrag unterschrieben hast und die bezahlen dich nicht, dann nehmen wir jetzt einen Anwalt. Ja. Aber das, also, es macht mich an dieser Stelle wirklich einfach wütend.
Alles, was ich, glaube ich, an dem Fall ganz gut gesehen habe, ist, dass das erste Gehalt im E-Sports scheinbar ein relativ schwieriges Gehalt ist oder sein kann. Mhm. Vielleicht sogar das Schwierigste. Für Corey ging das Ganze natürlich ganz gut aus. Sonst hätte ich ihn wahrscheinlich heute gar nicht mehr gefunden. Er wurde danach von einem Team, einem US-amerikanischen Team abgeworben, Team Mocket. Es ist ein Privatinvestor gewesen, der hat den Spielern dann 2000 US-Dollar pro Monat gezahlt. Aber natürlich hatten sie, als sie diesen Vertrag unterzeichnet haben, schon ein bisschen auch ein schlechtes Gefühl. Einfach, weil sie vorher diese schlechte Erfahrung gemacht haben.
Wir alle hatten ein bisschen Angst. Wir haben gesagt, okay, hier, wir haben wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Und dann hat er gesagt, ist gar kein Problem. Sobald ihr, ich lasse euch nach Schweden fliegen, sobald ihr das unterschreibt, schicke ich euch 3 Gehälter schon vor als Willkommensgruß und.
Er wurde dann von der Organisation Navi von Mocket herausgekauft und mit Navi ging dann eigentlich schon seine richtige Profikarriere los. Natürlich auch mit Gehalt. Die Summe durfte er leider nicht nennen, weil er ein NDA unterzeichnet hat. Mhm. Aber es soll wohl schon eine hohe Summe gewesen sein, für die er rausgekauft wurde.
Ich weiß, eine grobe Summe. Ich würde die aber ungern nennen.
Weil er nicht so viel über konkrete Zahlen sagen will. Habe ich versucht, mit ihm über unkonkrete Zahlen zu reden.
Okay, ich bin gespannt.
Und zwar wollte ich von Corey wissen, was kostet eigentlich so ein Rainbow Six Team? Und er hat mir das so vorgerechnet, dass man in Europa in der ersten Liga Stand heute wahrscheinlich so mit 5.000 bis 6.000 US-Dollar Spielergehalt rechnen muss.
Pro Spieler.
In Rainbow Six gibt es 5 Spieler, wie in anderen Spielen auch. Also wäre man dann zusammengerechnet bei so 25.000 bis 30.000 US-Dollar. Wenn man jetzt in Amerika spielen würde, würde man pro Spieler nochmal so 1.000 bis 2.000 US-Dollar Gehalt pro Monat draufschlagen. Und der Lebensunterhalt dort ist auch nochmal viel teurer. Dort sind alle Rainbow Six Teams in Las Vegas.
Geile Stadt.
Ja, geile Stadt in krassen Teamhäusern. Deswegen ist da die Gehaltsstruktur nochmal eine andere. Und das hat mich auch interessiert, ob er sich auch hätte vorstellen können, mal in die USA zu gehen.
Ich hatte mal ein Angebot von einem amerikanischen Team, muss ich sagen, was auch vom Geld her sehr lukrativ war. Okay. Aber wenn ich drüber nachdenke, dass ich halt hier wirklich Freunde, Familie und eigentlich so mein ganzes Leben habe, würde ich das nur machen, wenn es wirklich die letzte Wahl wäre. Wenn ich jetzt sage mal, ich bekomme in Europa jetzt nichts mehr, auch nicht auf in der zweiten Liga, dann würde ich drüber nachdenken, okay, gehe ich nach Amerika, gehe ich es ein.
Darfst du sagen, von wem du das Angebot hattest?
Nein, leider nicht.
Okay, aber es war eine coole Org.
Es war eine, im Nachhinein bin ich sogar echt froh, dass ich es nicht angenommen habe, weil der Weg der Organisation in Rainbow Six Siege dann doch ziemlich falsch gelaufen ist, die dann schneller rausgegangen ist, als sie sollte. Und ich dann zu Corona-Zeiten in Amerika feststecken würde. Deswegen, ja.
Wir sprechen jetzt gerade, Kaspar, in der heißen Transferphase für viele Spiele. Mhm. Also die Gerüchteküche brodelt in manchen Spielen stärker, in anderen wurden wichtige Transfers schon vollzogen.
Vor allem in League of Legends geht es gerade richtig heiß her.
Genau, da ist ja Perks zum Beispiel nicht mehr bei G2 und wechselt zu, ja, wissen wir noch nicht, jetzt vor Redaktionsschluss, vielleicht wisst ihr es schon. Aber ja, was würde so ein Perks eigentlich kosten auf dem Transfermarkt, Kasper?
Naja, das steht ja in diesen Gerüchteartikeln relativ genau drin. Da steht nämlich drin, dass G2 angeblich Perks mehreren Teams angeboten hat und dass aber in seinem Vertrag eine Klausel drin steht, dass sie mindestens eine Ablösesumme von so knapp 5 Millionen US-Dollar zahlen müssten, wenn sie Perks haben wollten. Das sind also gerade im E-Sport sind das, glaube ich, Summen, von denen man bisher so noch nicht gehört.
Also es sind dann aber auch leider immer unbestätigte Zahlen.
Das ist so, ja.
Ich habe mich bemüht, mal so zusammenzutragen, was man über seriöse Quellen im E-Sport so alles über Gehälter weiß. Und so habe ich da ein Spreadsheet gemacht. Das könnten wir jetzt gerade gleichzeitig mal aufrufen.
Gleichzeitig, okay.
Ja. Gleichzeitig bei 3, 2,
1
und bitte.
Doppelklick.
Bist du drin?
Ich bin drin.
Da siehst du, ich habe aufgeschlüsselt nach Game, nach Region, welcher Spieler, welche Orga, von wann die Info stammt und wie viel er pro Monat bzw. Jahr gerüchteweise oder bestätigterweise bekommen soll.
Also ich finde es wirklich cool, gerade in League of Legends, dass die Stars irgendwie so viel Geld verdienen. Also ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich finde das einfach schön, dass es diesem E-Sport so gut geht und dass diese Idee offenbar gut funktioniert. Und zwar so gut funktioniert, dass die Besten der Besten mehrere Millionen US-Dollar pro Jahr verdienen. Oder naja, mehrere Millionen US-Dollar ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber mehrere hunderttausend US-Dollar pro Jahr verdienen. Und das ist ja schon ein schönes Sümmchen, ne? Also man kann sich damit nicht zur Ruhe setzen. Man ist jetzt nicht irgendwie so krass wie ein Fußballprofi, der nach einem Jahr ausgesorgt hat. Aber es ist okay, davon lässt sich's leben, würde ich behaupten.
Was ich durch diese Übersicht auch noch mal wirklich klarer bekommen habe, ist der Fakt, dass es total relevant ist, in welcher Region man denn E-Sportler ist. Also viele Zahlen, die sehr, sehr hoch sind, kommen einfach aus den USA. Und gerade dieser Durchschnittswert von League of Legends-Spielern in der LCS, die einen Durchschnittswert von 410.000 US-Dollar im Jahr verdienen, so berichtet es der Präsident der NALCS Players Association, also der Gewerkschaft für LCS-Spieler. Und wenn man das mit der LCK, also mit Korea, vergleicht, da stammt die einzige Zahl, die ich gefunden habe, aus dem Jahr 2018, von der Korean Creative Content Agency, eine staatliche Agentur, die berichtet von einem Durchschnittsgehalt in der LCK von 155.000 US-Dollar, wobei man da mit einberechnen muss, dass viele Spieler viel mehr verdienen und die natürlich den Gesamtschnitt der Gehälter stark nach oben drücken. Das heißt im Umkehrschluss, die Mehrheit der Spieler wird unter 155.000 US-Dollar verdient haben im Jahr 2018. Also trotzdem vermutlich um einiges weniger als in den USA.
Ich möchte aber da zumindest für League of Legends an einer Stelle ergänzen. Und zwar gibt es das offizielle Regelbuch der LEC. Das ist ein PDF, das kannst du im Internet abrufen. Und in diesen Regeln ist festgelegt, was ein LEC-Spieler mindestens verdienen muss. Und zwar, ich lese dir das mal vor oder trag dir das vor, muss ein Spieler eines LEC-Rosters mindestens 1.000 Euro brutto pro Monat verdienen. Wenn ein Spieler an einem Match teilnimmt in einem Monat, dann muss er noch mal 1.000 Euro pro Monat verdienen brutto für jede Woche, die er gespielt hat. Also so verstehe ich das zumindest. Das heißt, du hast dieses Basisgehalt 1.000 Euro im Monat. Und sagen wir, du spielst durch, dann kriegst du noch mal 4.000 obendrauf.
Das werden die meisten sowieso verdienen. Ich glaube, das kann man davon ausgehen. Es war natürlich auch ein ganz schönes Gesuche, diese ganzen Informationen jetzt zusammenzutragen. Einfach, weil es nirgendwo mal so transparent steht. Und ich habe mich dann halt auch sehr lange für diese Folge gefragt, mit wem rede ich eigentlich? Wer hat schon mal hinter die Kulissen geblickt? Und hat halt einen Überblick nicht nur über, was Spieler so verdienen, sondern auch, wie die Gehälter in verschiedenen E-Sports-Disziplinen sind. Und da habe ich mit jemandem gesprochen, der für eins der größten Teams in Europa gearbeitet hat.
Das war ein Teaser.
Willst du dich noch mal ganz kurz vorstellen?
Hallo. ja, ich bin der Jan.
Jan heißt mit vollem Namen Jan Hoffmann. Wir sprechen über Discord miteinander. Das hört man, glaube ich, so ein bisschen. Viel wichtiger, Jan war von 2016 bis 2020 erst Coach für Heroes of the Storm und dann Head of Team Operations, und zwar bei Fnatic.
Ich glaube, die bestverdienendsten LEC-Spieler, ich weiß jetzt nicht, ob irgendwer von denen schon bei einem Jahresgehalt voller Millionen ist. Also es gab ja diesen krassen Jensen-Deal, 4,2 Millionen für 3 Jahre. Aber da musst du davon ausgehen, diese Deals in Europa kriegen die ungefähr die Hälfte dafür. Und selbst dann bist du ja
bei 450.000,
450.000 oder 500.000, und das ist ja nur, wir reden hier nur von Grundgehalt. Also ich glaube, wenn du ein richtiger Top-Spieler in Europa bist, inklusive Bonuszahlungen, dann kommst du schon so auf, sagen wir mal, 750.000 im Jahr.
Heftig.
Also das ist halt schon viel.
Ja. Das heißt, du kannst wirklich bei jedem Team, was Fnatic hatte, bei jedem Spieletitel so ungefähr sagen, was das so kostet.
Ja, also natürlich nicht nur irgendwie, wie das bei Fnatic aussieht, weil logischerweise unterschiedliche Teams bezahlen unterschiedlich. Sagen wir es mal so, ich kenne für alle großen E-Sport-Titel so ungefähr die Ballparks, in denen sich die Gehälter bewegen.
Ballparks, musst du nochmal ganz kurz erklären?
Ballparks ist halt einfach, so die Reichweiten, ne? Also wo fängt es an?
Bezahlt dann Fnatic gut oder schlecht, verglichen mit anderen Teams?
Fnatic kann dir 10% oder 20% sogar weniger bezahlen als die anderen. Oder kann es sich erlauben, wahrscheinlich nicht für dich, weil du als Spieler dir denkst, sagen wir einfach mal, es ist League of Legends, ne? Weil du als League of Legends Spieler dir denkst, hey, ich gehe jetzt mein erstes Jahr in die LEC. Klar, wenn ich zu Fnatic gehe, sind dort unwahrscheinlich hohe Erwartungen auf mich gesetzt. Aber nirgendwo sonst, wie bei Fnatic, habe ich wahrscheinlich die Möglichkeit, meine eigene Brand so zu entwickeln und von anderen Dingen so zu profitieren, wie ich das bei Fnatic kann. In Fnatic hat auch eine Traktionskraft, um größere und andere Partner ranzuziehen, wie das zum Beispiel ein Misfits hat oder wie das ein SK Gaming hat. Ganz, ganz viel im E-Sport wird bestimmt von der Reichweite, die du halt einfach als Team hast und die du natürlich auch als Spieler hast. Ich kann mir selber eine höhere Reichweite aufbauen, wenn ich zu einem Team gehe, das eine höhere Reichweite schon hat. So, und dann ist halt ein Fnatic mit über 1 Million Twitter-Follower ist halt ganz, ganz attraktiv für die ganzen Sponsoren.
Ja, klar.
Deswegen siehst du dort Sachen wie eine Partnerschaft oder eine Kooperation mit Gucci, eine Kooperation mit Nike.
Mhm. Und was bezahlen die dann für einen League of Legends Spieler bei Fnatic?
Also wenn wir uns die LEC die Durchschnittsgehälter sind ja ungefähr bekannt. Ne?
Wie viel sind das?
Die Durchschnittsgehälter für die LEC, also in Europa, liegen bei ungefähr 250.000 brutto. Also zwischen 200 und 250.000 Euro brutto im Jahr. Mhm. Oder Dollar. Machen wir Dollar, weil dann ist es leichter mit der LCS vergleichbar. Okay. In der LCS liegen die Durchschnittsgehälter doppelt so hoch. Das heißt, wenn ich als Rookie in die LCS gehe,
ja,
ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Jahresgehalt von 300 oder 350.000 Dollar habe, ja, höher, als wenn ich als Rookie in die LEC komme. Weil dann ist mein Jahresgehalt wahrscheinlich nur halb so hoch.
Das heißt, Fnatic wird dann am oberen Ende sein.
Ich glaube, es kommt immer darauf an, was es für ein Spieler ist.
Das heißt, es gibt auch unterschiedliche Verträge schon.
Ja, klar. Also nicht jeder Spieler verdient das gleiche Geld, nur weil er im selben Team ist. Also das gibt's in verschiedenen E-Sport-Titeln. Ja, wenn ich jetzt in kleinere Titel gucke, wie beispielsweise Rocket League oder in Fortnite, weil Fortnite so individual bezogen ist und jeder Spieler unterschiedlich viele Follower hat und unterschiedlich performt. Aber in so einem Teamspiel wie, ne, nehmen wir Rocket League als Vergleich, ja, da ist es häufig so, dass jeder Spieler ungefähr gleich viel verdient.
Mhm.
Und während das in League of Legends ist, dass jeder unterschiedlich viel verdient. Und also ich glaube, die Anfänge davon haben wir so 2015 gesehen, als es so Richtung Berlin halt ging. Die Gehälter sind einfach seit damals extrem viel gewachsen.
Okay, und wie berechnet sich dann ein Marktwert von einem Spieler? Ist das jetzt der pure Skill oder?
Nee.
Also bei Fnatic würde ich jetzt aus dem Gefühl, ich bin ja kein League-Experte so, aber von dem, was ich an den Worlds jetzt gesehen habe, würde ich halt sagen, dass Reckless so am meisten wert ist, ja, einfach weil er eine krasse Brand aufgebaut hat.
Also ich glaube, das kann man sich auch ohne irgendwelche Insider-Infos.
Ja, also ich habe ja keine Insider-Infos, du hast die. Aber so vom Gefühl her würde ich halt sagen, so Reckless ist halt so der wertvollste Spieler.
Ja.
Kleine Anmerkung, ihr habt es bestimmt schon gemerkt, Jan und ich haben gesprochen, bevor bekannt wurde, dass der Spieler Reckless Fnatic zur nächsten Saison verlässt.
Das Ding ist halt, Reckless bringt seine eigene Marke mit. Reckless bringt seine eigene Followerschaft mit. Und noch dazu ist er halt jemand, der ein unheimlich guter Spieler ist. Also er ist konstant. Wenn wir uns das anschauen, über die letzten 6 Jahre ist er eigentlich immer einer der 2 besten ADCs in Europa. Und noch dazu hat Reckless das, man sieht es nicht so oft, weil Reckless mag es nicht so gerne, Interviews und alles zu machen, aber er ist unheimlich gut darin. Wenn du A, den Skill halt mitbringst, dann B, Follower, ne, und quasi deine eigene Marke. Und weil es gibt ganz viele Leute, die wahrscheinlich Fnatic nur folgen, weil Reckless dort spielt. Ja, das hast du ja im normalen Sport auch. Ne? Also ich war in meiner Jugend auch nur Chicago Bulls-Fan, weil Michael Jordan halt dort gespielt hat.
Jannik, hast du so einen Spieler, den du feierst und dem du quasi zu jeder Orga folgen würdest?
Als Fan? Ich bin ja als unabhängiger Fan, ja. Journalist und deswegen nur der Neutralität.
Ja,
es, also sollte es so einen Spieler geben, dann würde ich dir das außerhalb des Podcasts gerne mal erzählen. Aber es ist Nico.
Warum?
Weil der einfach grundsympathisch ist, krasse Frags macht und für so eine Art Counter-Strike steht, die ich einfach feiere. So.
Mhm.
Und deswegen, ja, geiler Schachzug von G2, den halt einfach zu holen. Egal, was der, wie viele Millionen der gekostet hat. Also das wird sich auf jeden Fall gelohnt haben.
Auf jeden Fall.
Ich habe mir ganz häufig, wenn es Richtung Offseason ging, versucht, quasi eine Datenbank aufzubauen, wo ich, natürlich ist das alles so eine subjektive Wahrnehmung, aber wo ich Spieler gerankt habe. Gerankt, okay, wie sehe ich die im Vergleich zu den anderen Spielern aus demselben Pool, also in dem Fall Europa, wie sehe ich deren Skill im Vergleich zu den anderen Spielern ein? Also wer ist skilltechnisch der beste Spieler? Dann, wen kann ich am besten vermarkten? Wer hat die meisten Follower?
Welcher Spieler wäre es bei dir eigentlich?
Ich finde die Trolle von G2 schon auch irgendwie sympathisch. Also so ein Jankos ist mir zu aufgedreht. Aber so ein Wonder, der ist schon auch irgendwie lustig so auf seine Art. Oder auch einfach der Caps. Ich weiß nicht. Irgendwie bringen die mich zum Lachen.
Wir loben natürlich an dieser Stelle nur G2, weil wir jetzt gerade einen ehemaligen Fnatic-Manager im Interview haben. Tatsächlich habe ich mit Jan noch ein bisschen weiter geredet und zwar auch darüber, wer eigentlich alles damit entscheidet, wenn bei Fnatic so ein neuer Spieler verpflichtet werden soll.
Mhm. Sam Matthews als amtierender CEO hatte noch ein Wort mitzureden. Wir waren relativ schnell an Miffy dran und natürlich, sobald der Coach verpflichtet wird oder feststeht, hat natürlich auch
der Coach, noch
der Coach muss ja natürlich mitentscheiden, wen er trainieren will und wen er in seinem Kader haben will. Also das ist dann halt so eine Entscheidung von ganz, ganz vielen Stimmen. Während das in anderen Games, wie zum Beispiel Heroes of the Storm,
weniger Leute sind.
Da hat mir niemand reingeredet, wie ich das Roster halt machen will. Weil, da habe ich mich halt einfach um alles halt kümmern können, alleine. Und ich habe halt klar Rücksprache mit meinen Spielern gehalten, mit wem wollen die Spieler spielen. Aber habe mir dann halt auch einfach, also das war meine Methode einfach. Ich gehe, und da musst du dich natürlich auch sonst ganz klar am Markt halt orientieren. Weil dann passiert sowas wie, wir hatten vor der Aufnahme ja auch mal ganz kurz Wippo angeschnitten. Und das war ja jetzt die letzte Wippo, Woche dort drin, mit seinem Riesenoffer von 100 Thieves. Du musst natürlich auch darauf reagieren, was passiert, wenn ein Spieler, den du wirklich haben willst, so ein Offer bekommt.
Jan spricht hier von dem Offer, das Wippo selbst im Interview mit Summoning Insight öffentlich gemacht hat. Die Organisation 100 Thieves hat Wippo 2,4 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von 3 Jahren geboten.
They put 2.4 million for a 3-year deal in front of my nose. That's what my agent was telling me, that we could have driven it up to 900 a year. So you have to imagine that amount of money, I was like, Jesus Christ, you know, can I even say no?
Dann ändert sich natürlich auch der Preis, weil der Preis für ihn, weil er kriegt von anders irgendwelche
andere Angebote. Ja.
Genau. Und du musst dann entweder...
Wusstet ihr denn von dem Angebot eigentlich?
Ja.
Also du wusstest das.
Ja. Genau. Also ich war am Morgen, nachdem er mit 100 Thieves telefoniert hat, war ich in Berlin im Büro.
Mhm.
Und hat dann, also das ganz große Thema war zu dem Zeitpunkt natürlich auch Caps.
Der war weg dann, ne? Also schon?
Also ich glaube, er war noch nicht ganz weg. Aber es hat schon stark danach ausgesehen. Also ich weiß auch, dass Wippo viel mit Caps irgendwie gesprochen hat, so, hey, was machst du, was mach ich, ne, also Sachen.
Mhm.
Wenn dann halt so ein Offer dann halt reinkommt, für den Wippo, wo halt, zum einen muss man sich überlegen, klar kommt das Offer aus den USA, wo natürlich immer ein bisschen mehr bezahlt wird, ungefähr oder doppelt so viel wahrscheinlich wie in Europa. Aber andererseits, das ist natürlich das auch, was Wippo dort gesagt hat, du wächst dann natürlich halt ab. Ganz häufig, bei den League of Legends Spielern ist das bei den Gehältern zum Teil egal, aber du gehst in einen neuen Titel, in einen Rocket League oder so.
Ja.
Jetzt bittest du mit einem anderen Team um ein Rocket League Team. Es kann tatsächlich sogar den Ausschlag machen, dass du dieses Team bekommst, gegenüber dem anderen Team, weil du einen Sponsor oder einen Partner hast, der Gaming-Stühle herstellt. Und weil die einfach mega heiß drauf sind, endlich einen Stuhl zu haben.
Okay.
Ja, also es gibt tatsächlich so Sachen, wo das halt ausschlaggebend ist. Oder du arbeitest...
Okay, die League-Leute können sich aber ihren eigenen Stuhl dann kaufen, ne?
Klar, ne? Aber das ist halt, das sind halt Sachen, die halt für in anderen E-Sport-Titeln dann halt, ne, einfach mal diese Perspektive aufzuzeigen, die da dann halt in Betracht kommt, ne? Wenn ich halt hier sitze und ich habe irgendwie einen 4 Jahre alten Gaming-Laptop, mhm, und sitze auf dem Küchenstuhl und mit einem 60-Hertz-Monitor, aber ich spiele damit irgendwie Rocket League und das funktioniert. Ja. So, und dann habe ich die Wahl zwischen, weiß ich nicht, einem Jahresgehalt von 40.000 hier oder 35.000 da. Aber dort, wo ich bei 35.000 bin, kriege ich zusätzlich noch einen Stuhl. Mhm. Und die organisieren mir neues Equipment und haben auch eine größere Reichweite für andere interessante Partner, mhm, wie das ja bei Fnatic mit Gucci, mit Nike-Kooperationen und all so Sachen, mhm, halt der Fall ist. Dann überlegst du dir doch, Machen die 5.000, die du übers Jahr verdienst, und das ist ja alles auch immer vor Steuern,
ja,
macht das den Unterschied.
Spieler sind also heute nicht nur Spieler, das haben wir gerade gelernt, sondern auch sowas wie Werbetestimonials, also Influencer, könnte man auch sagen. Und zum Thema, was Influencer verdienen, gibt es übrigens auch ein ganz gutes Video im Funkuniversum, und zwar von Pocket Money. Die haben mal aufgezählt, was ein Influencer im Monat alles so verdient. Verlinken wir auf unserem Twitter-Kanal @unmuted_esports. Kasper, was du auf jeden Fall, glaube ich, schon mitgenommen hast, oder was wir, glaube ich, alle schon mitgenommen haben, ist also dieser Fakt, dass der Spielerwert sich nicht maßgeblich nur am Skill orientiert, mhm, sondern eben auch Faktoren wie Vermarktbarkeit der Spieler extrem wichtig ist. Einfach weil Esports ein Sport ist, der nicht nur in der Öffentlichkeit stattfindet, sondern auch eben, ja, durch die Öffentlichkeit lebt. Wir haben schon von E-Sports gehört, denen so ein bisschen, ja, die Charaktere fehlen. Also all das Wissen, was wir bereits in vergangenen Folgen quasi schon so mitgenommen haben, schlägt sich halt einfach auf die pure Zahl nieder, die ein Team oder eine Orga bereit ist, für einen Spieler zu bezahlen.
Ja, und ich meine, ist ja auch logisch, also wir haben ja am Anfang von der Folge schon drüber gesprochen und wir haben es ja auch in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder gesehen, dass Erfolg allein, also sportlicher Erfolg allein, nicht ausschlaggebend ist darüber, ob jetzt eine E-Sports-Orga erfolgreich ist oder nicht. Also
genau.
Es kann immer mal sein, dass du halt ein Turnier gewinnst oder dass du vielleicht auch so wie so ein Team wie Astralis dann halt über Monate oder über Jahre hinweg ein Spiel dominierst. Aber ich glaube, das allein reicht nicht, weil einfach der E-Sport noch zu volatil ist. Also du bist halt, es gibt halt keinen FC Bayern München.
Und wenn wir bei Fußballclubs schon sind, genau mit diesen ist nämlich Jan auch im Gespräch.
Ich bringe mit 4 Jahren bei Fnatic halt wahnsinnig viel an Erfahrung halt mit, wo man auch kleineren Teams halt aushelfen kann. Aber nicht nur kleineren Teams, weil die andere interessante Sparte sind halt einfach Fußballclubs. So, ich habe in der Pause unter anderem mit 2 Bundesliga-Teams halt gesprochen.
Aha.
Und
größere?
Ja, größere. Naja, also ich denke generell, sobald du in der Bundesliga halt drin bist, bist du eigentlich schon ein größerer Fußballclub.
Okay, was ist dann die erste Frage, die ein Bundesliga-Club an dich hat?
Das ist wirklich so diese Hauptfrage, was macht für das Team Sinn? Da kommt es dann darauf an, was für ein Budget hat der Fußballclub. Wo wollen die sich positionieren? Für viele Clubs ist Shooter ist ein No-Go. Und dann ist halt wirklich die Frage, wo geht man halt irgendwie hin? Und ganz viele gucken natürlich auf die LEC und sagen, oh ja, also die LEC, da wollen wir hin. Und ja, das ist schön, wenn man als so ein Fußballclub, also ich habe nicht nur mit Bundesliga-Clubs gesprochen, sondern auch mit einem Team in der französischen Liga und mit einem Team in der Premier League über den Sommer. Und das ist schön, wenn man da in Richtung LEC will, aber die Frage ist halt auch, wie realistisch ist das? Weil wann gehen Slots auf? Wird Riot hingehen und halt mehr Slots halt anbieten, sodass man halt da sich quasi positionieren kann? Oder wie ebnet man dann halt den Weg dahin, dass man attraktiv für ein Riot ist, um das so, dass sie sagen, hey, ja, wir wollen genau diesen Fußballclub, dass die eine LEC-Franchise annehmen. Und eine Sache, die ich den Clubs das bisher gesagt haben, ist, es ist ganz viel wert, wenn man einfach vorher schon irgendwie im E-Sport sich engagiert und irgendwas macht. Und das kann natürlich mit League of Legends sein. Ich bin der Meinung, dass die Prime League in Deutschland sich, was den Return of Investment angeht, dass der halt einfach nicht hoch genug ist, um wirklich einen Einstieg zu rechtfertigen. Aber dass gerade für Fußballclubs zum Beispiel so ein Titel wie Rocket League auch interessant sein kann.
Also, an alle Investoren da draußen, schauen Sie sich mal Rocket League an und hören Sie sich am besten auch noch unsere Folge zu Rocket League an. Da liegt einiges im Argen und da brauchen die dringend mal ein bisschen Investments. Lohnt sich, laut unserem Analysten von ehemals Fnatic, Jan Hoffmann.
Ich habe mal noch eine Frage an dich, beziehungsweise eine Frage, ob du die Jan gestellt hast. Und zwar hat er dir auch gesagt, so in welchem Ballpark sich die Spiele bewegen ungefähr? Also kann man das irgendwie nochmal so zusammen auf einen Nenner bringen? Wo steht Counter-Strike? Wo steht League of Legends? Wo steht Rocket League? Wo steht FIFA da so im internen Vergleich?
Also der Top-E-Sports, was Gehalt angeht, ist natürlich League of Legends. Aber fast auf der gleichen Gehaltsstufe, also ungefähr europäisches League of Legends-Niveau, wäre so ein Spieler wie MS Dosari, sagt Jan. Und dahinter käme dann relativ schnell Counter-Strike.
Ja, und man muss ja auch sich anschauen, die ganzen E-Sport-Gehälter sind ja in den letzten 4-5 Jahren eigentlich exponentiell gestiegen. Aber ich glaube, es hieß, dass Virtus Pro für ihr Roster vor 3 Jahren, also 2017, dass sie da schon 20.000 oder so pro Spieler irgendwie ausgegeben haben.
Im Monat.
Ja, und je nachdem, als Coach, wenn du da halt drin bist, oder als Manager, ich glaube bei Astralis irgendwie Manager, da gab es schon mal Gespräche davon, dass man da irgendwie so bei 20.000, 25.000 im Monat ist.
Ja, und bei FIFA sind die Gehälter so, was wir aus unseren Interviews ja gelernt haben, ich würde sagen, ein bisschen unter dem, was Corey möglicherweise als Rainbow Six Spieler verdient. Definitiv natürlich unter Counter-Strike und League of Legends und vielleicht so ein bisschen über Rocket League, könnte ich mir vorstellen. Ja. Kommt natürlich auch, also ich meine, wir pauschalisieren hier ganz krass. Also kommt natürlich immer noch ein bisschen auf den Club an und auf das Team, für das der Spieler antritt.
Weil wir am Anfang der Folge es ja schon hatten mit der Transparenz. Mhm. War das auch noch eine Frage von mir an Jan? Also inwiefern, ich meine, wir als Journalisten ärgern uns natürlich darüber, dass die Gehälter nicht transparent gemacht werden müssen von so E-Sportlern. Aber mich hat natürlich auch seine Einschätzung da interessiert, inwiefern sein Job als Manager eigentlich durch transparente Gehälter einfacher oder schwieriger wäre.
Ja.
Es ist cool. Mhm. Auf der einen Seite, wenn die Gehälter offengelegt werden, auf der anderen Seite ist natürlich, du bist dort als Manager und denkst dir so, hoffentlich werden alle anderen Gehälter offengelegt, aber nicht unsere. an dem Punkt bist du ja. Und bisher im E-Sport ist eigentlich so Cloud9 Counter-Strike, weil es das erste große Team, was es gemacht hat. Und von anderen Teams hat man ja immer nur so gemunkelt oder Hörensagen. Also es gab so irgendwie die Aussage von Team Liquid, dass das Team Liquid Roster alle 5 Spieler zusammen im Jahr circa 5 Millionen kostet.
Stimmt, habe ich auch gelesen.
Und das war ja schon 2019, als Double Lift noch da war und mit X-Miffy.
Also wenn halt diese Kultur der Offenheit eher da wäre, könnten halt auch so jüngere Spieler, würden die vielleicht nicht so abgezogen werden, ne?
Ganz ehrlich, für Spieler, wenn die Gehälter nicht öffentlich sind, macht das die Sachen für Spieler um einiges leichter als für Manager. Also wenn du davon gehst, deinen eigenen Deal auszuhalten. Also ist für Spieler und Coaches dann viel, viel einfacher als für Manager.
Also ich habe halt das Gefühl von den Gesprächen, die wir hier in dem Podcast schon hatten, dass halt super viel immer reingebuttert wird an Arbeitszeit im E-Sport. Und dass halt häufig die Gehälter nicht stimmen. Nicht in den oberen Leveln, so, da passt es. Ja. Das ist sogar gutes Gehalt. Nicht, dass ich sage, das ist zu viel, sondern es ist einfach gutes Gehalt. Und aber in den unteren, ne, da wo halt Leute reinstoßen wollen, dass die halt super häufig auch unter Mindestlohn bezahlt werden, was ja eigentlich gar nicht sein darf.
Ja, was halt, das sagt dann halt irgendwie, ja, aber wir sind ja so eine große Organisation, die Leute wollen für uns arbeiten. Und das ist ein Argument, das du wahrscheinlich auch schon ganz oft gehört hast, dieses ja, du musst die Passion dafür haben.
Ja, genau.
Also,
ja,
also dieses Passion-Argument, das ist so ein Ding in, klar, wenn ich im E-Sport arbeiten will, mhm, und das, also ob jemand die Passion dafür hat, sehe ich, wenn ich jemanden einstellen würde, daran, mhm, wie sehr versteht er das Thema. Wenn ich kann dir an fünf Händen aufzählen, wie viele Leute ich kenne, die halt, ja, jetzt nicht irgendwie am Mindestlohn irgendwie kratzen, aber wo du halt echt denkst, wow, das sind 40 Stunden, oftmals mehr, und mhm, das, die Kompensation ist einfach nicht da, wo sie halt irgendwie sein sollte.
Also ja, das ist,
ein Freund von mir sagt, das ist wieder dieses Passion-Argument. Er ist im E-Sport, weil er Bock auf E-Sport hat. Aber der könnte im Prinzip zu McDonald's gehen und dort mehr verdienen.
Die Zahlen, die ich aus dieser Folge jedenfalls mitnehme, mhm, sind natürlich die über 150.000 US-Dollar, die so ein Counter-Strike-Spieler bekommt. Aber auch die Zahl von einem League of Legends LEC-Profi, der im Schnitt also 250.000 im Jahr erhält.
Also ich muss sagen, ich habe mir zwei andere Zahlen gemerkt, beziehungsweise stimmt nicht, ich habe mir eine andere Zahl noch gemerkt. Und zwar sind das diese 300 Euro, oh, die der Corey, ja, am Anfang seiner Karriere bekommen hat.
Du meinst die 0 Euro, die er bekommen hat.
Ja.
Ich habe noch eine letzte Zahl in dieser Folge für dich.
Ich bin gespannt. Und
zwar, Kasper, die Zahl 27. Weil die nächste Folge ist schon die Folge 27 unseres Podcasts.
Das ist krass.
Und ich würde von dir ganz gerne wissen, was in dieser Folge passiert. Bevor es diesen Sneak Peek gibt, möchte ich noch ganz kurz alle bitten, die diese Folge gehört haben, empfehlt sie doch bitte weiter, wenn euch bei der nächsten Party jemand fragt, ey, was verdient man eigentlich so als E-Sportler? Dann diese Folge bitte weiterempfehlen.
Und empfehlt sie auf jeden Fall auch einem Freund oder einer Freundin von euch, die gerne Rainbow Six spielt, weil es ist die erste Unmuted-Folge über dieses, zu diesem Spiel mehr oder weniger gewesen. Soll nicht die letzte bleiben. Wir machen sehr gerne noch weitere Folgen rund um das Spiel Rainbow Six. Aber dafür brauchen wir natürlich auch Rainbow Six-SpielerInnen in der Community.
Genau. Und wie ihr in diese Community kommt, ist ganz einfach. Und zwar haben wir euch in der Folgenbeschreibung einen Link zu unserem Discord gepackt. Da könnt ihr einfach draufklicken, euch anmelden und mit uns diskutieren.
Außerdem, wie immer, die Bitte, die Aufforderung, abonniert uns auf Spotify. Das hilft diesem Podcast total. Und das hilft uns dabei, dass es diesen Podcast auch demnächst weiter bei WDR und bei Funk geben wird.
Kasper, was passiert in der nächsten Folge an Muted?
Wir haben, halt dich fest, einen Profi zu Gast, der auf den Worlds mitgespielt hat.
Nein, warte, wer ist es? Warte,
Da gibt's, die Auswahl ist nicht so groß. Es gibt zwei Deutsche, die auf den Worlds waren.
Dann war es der eine wahrscheinlich.
Es war der eine, ganz genau. Yannick, tu jetzt nicht so, als würdest du irgendwelche Namen
kennen. Ja, okay.
Ja.
Du darfst es sagen.
Ich habe mit Power of Evil gesprochen. Den League of Legends-Fans unter euch ist der mit sicher ein Begriff. Total cooler Spieler, der vor ein paar Jahren in die USA gewechselt ist und dort in der nordamerikanischen Liga der LCS spielt. Und das recht erfolgreich. Ich würde behaupten, er ist einer der besten Midlaner der Welt und genau darum geht es auch im Interview. Und wir haben tatsächlich auch so ein bisschen über Gehalt gesprochen.
Das interessiert mich brennend. Ich habe dazu recherchiert, Kasper. Soll ich dir das? Ah nee, habe ich gerade schon alles erzählt.
Interessiert mich also sehr. Ja? Er nennt natürlich leider auch keine genauen Zahlen, aber er sagt zumindest, und das fand ich zumindest einen interessanten Hinweis, er sagt, dass die LCS-Teams in Nordamerika nicht unbedingt alle besser zahlen, sondern er hatte jetzt gerade zum Saisonwechsel auch einige Angebote aus Europa, mhm, die lukrativer waren als die Angebote aus Nordamerika. Und trotzdem hat er sich dafür entschieden, in den USA zu bleiben. Warum? Was? Das hört ihr in der nächsten Folge an.
Das ist ja ein Riesenspoiler. Ich will sofort, dass es in zwei Wochen ist. Dann nämlich kommt die neue Folge raus. Bis dahin, gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns im Discord. Bis dann.
Tschüsseldorf. Ciao.